Deutschlandradio Kultur. Lesart.
Ich habe mich ja daran gewöhnt, wenn ich ein Buch des Sozialpsychologen Harald Welzer in die Hand nehme, dann geht es jedes Mal um alles. Um unsere Zukunft, um den Planeten, um die Demokratie. Und insofern hat mich auch das neueste Buch nicht enttäuscht, das nächste Woche in den Buchhandlungen liegt. Die smarte Diktatur, der Angriff auf unsere Freiheit heißt es. Und Harald Welzer ist jetzt bei mir in der Lesart. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Herr Welzer, unter einem Weltuntergang pro Buch machen Sie es nicht, oder?
Nee, das muss ich ja jetzt mit Entschiedenheit und Empörung zurückweisen. Zumindest in der Hinsicht, dass ich es ja beim Weltuntergang nicht belasse, sondern eigentlich ja versuche, immer auch darüber zu sprechen, was unsere Möglichkeiten sind, gegen bestimmte Gefährdungen vorzugehen. Also insofern schreibe ich ja keine apokalyptischen Szenarien, wo dann der arme Leser und die Leserin hinterher völlig fertig ist und zur Tagesordnung übergeht.
Sondern wir kommen immer noch knapp davon. Eine smarte Diktatur droht uns also in diesem Buch. Und da ahnen wir natürlich gleich, es geht um Smartphones, um Überwachung, um demokratiefeindliche Bestrebungen mancher IT-Konzerne. Sie beginnen Ihr Buch dann aber ganz anders. Es geht in fast klassischer Kapitalismuskritik darum, wie viel Blut an unseren Jeans klebt und wie groß die Gefahren des Klimawandels sind und warum die Flüchtlingskrise eben damit sehr wohl zusammenhängt. Sie listen da gleich zu Beginn 13 unbestreitbare Krisen auf. Gehören die wirklich alle in einen Topf?
Ja, also ich glaube, das müssen wir uns wieder angewöhnen. Wir haben jetzt über ganz lange Zeit hinweg diverse Themen, übrigens auch gerne dann in apokalyptischer Fasson, aber getrennt voneinander diskutiert. Das beste Beispiel ist der Klimawandel, ja, größte Bedrohung der Menschheit und so weiter und so weiter. Als wäre das ein Phänomen, was zum Beispiel von unserer Wirtschaftsweise getrennt zu betrachten wäre, was vom Hyperkonsum getrennt zu betrachten wäre und dieser Konsum wiederum getrennt zu betrachten von Problemen in Afrika oder in anderen Teilen der Welt. Getrennt betrachtet von klassischen Umweltzerstörungsthemen, getrennt betrachtet auch von Digitalisierung. Ich glaube, das ist falsch. Es ist relativ schwer, jetzt sozusagen das Bild umzudrehen und zu sagen, wie hängen die Dinge miteinander zusammen. Aber ich glaube, wenn wir wieder politischer werden wollen, um auch ein angemessenes Verhältnis zu den Gegenwartsentwicklungen inklusive Flüchtlingsthema zu kriegen, dann muss man sich wieder die Mühe machen, den Zusammenhang zu sehen. Weil eigentlich nur der Zusammenhang das Politische stiftet. Ja? Sonst habe ich immer die Neigung, ach so, dafür ist jetzt ein Sozialpolitiker zuständig, hierfür ein Techniker und für das Dritte ein IT-Freak oder sowas. Und damit kommen wir natürlich nicht weiter.
Ich lese dann bei Ihnen auch die Klage über die klimawandeltreibende Energiefresserei riesiger Datenzentren, zum Beispiel der NSA. Ich muss schon sagen, das ist mit das originellste Argument, das ich je gegen Massenüberwachung gehört habe. Und dann sind Sie eben doch bei dieser Massenüberwachung, sprechen aber erst einmal von der sozialen Überwachung und darüber, wie zum Beispiel ein unbedachter Tweet eine soziale Existenz quasi auslöschen kann. Warum dieser Fokus nicht auf die staatliche, sondern auf die private soziale Überwachung?
Ja, weil mich als Sozialpsychologen am meisten fasziniert, wie unendlich schnell sich die ganze Sphäre unseres sozialen Lebens und unseres kommunikativen Lebens verändert hat. Also das Smartphone gibt es noch keine 10 Jahre. Und man muss ja nur einmal S-Bahn fahren oder in einem Warteraum sein oder sonst was, um zu gucken, wie sich unsere Welt verändert hat. Und es geht ja sehr, sehr tief. Ja, also die Art und Weise, wie man kommuniziert, wie man mit Außenwelt in Kontakt ist, wie man Beziehungen knüpft und so. Und mir ist kein historisch vergleichbarer Fall bekannt, wo sich sowas so schnell verändert hat. Und ich finde, allein das ist schon etwas, worüber man nachdenken muss, zumal es dann verbunden ist mit so einer Form von wechselseitiger Normenkontrolle und Überwachung. Das ist ja das, wofür es viele Beispiele gibt. Auch dieser geschilderte Fall mit der Dame, die ihre Existenz verliert, weil sie was Doofes gepostet hat.
Sie twittert was Doofes, fliegt dann eine Fernstrecke und wenn sie landet, existiert sie schon quasi nicht mehr.
Da ist sie schon sozusagen vollkommen Opfer von Shitstorms und sonst was, verliert ihren Job und Pi und Pa und Po. Und das ist ja auch was Spannendes, gehört auch noch dazu, das Netz vergisst nichts. Das ist neu. Wir kennen das gar nicht, dass Dinge nicht vergessen werden oder mal obsolet werden. Man kann alles immer wieder hervorholen. Insofern gibt es sehr viele Aspekte, die uns kolossal verändern im Sozialleben.
Die aber noch nicht unbedingt in eine Diktatur führen.
Die noch nicht.
Sie, wenn ich das richtig verstehe, sagen, dass hier gemeinsam Überwachung und Konsum Hand in Hand gehen. Das führt uns Richtung Diktatur?
Naja, ich habe mir die Frage gestellt, warum funktioniert das eigentlich alles so brillant? Wieso liefern die Leute ihre Daten sozusagen fast mit großer Freude an der Theke ab? Und die Antwort ist eine doch einfache, weil der Trick liegt eigentlich darin, dass wir mit jeder Konsumhandlung diese Daten liefern. Das heißt, das, was die sinnstiftendste Handlung in unserer Gesellschaft ist, kaufen, 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 Produkte kaufen, Dienstleistungen kaufen, ist gleichzeitig das Zahlmodell dafür, wo ich meine Daten abliefere. Und insofern ist das was ganz anderes als frühere Überwachungsstrategien. Eine Stasi und eine Gestapo und andere Geheimdienste mussten ja immer Daten erheben. Die brauchten Spitzel, die mussten was machen. Das ist heute nicht der Fall. Die Leute liefern sie bereitwillig, weil wir
ja auch was Praktisches dafür bekommen.
Scheinbar, würde ich sagen.
Ja. Wir reden gleich noch über ein Buch, da geht es um genau diese Rechenmethoden. Da geht es zum Beispiel um Netflix, die immer gleich schon wissen, welchen Film wir denn eigentlich gerne als nächstes sehen wollen. Und das stimmt dann verdammt nochmal auch. Und die Technologie, die dahinter steht. Die Musik, die wir jetzt gleich hören, die hat aber keine Software für sie rausgesucht, ganz versprochen, sondern unsere Musikredaktion Caro Josie. Und Harald Welzer bleibt noch bei uns. In der Lesart geht es heute um die Freiheit. Der Sozialpsychologe Harald Welzer sieht uns auf dem Weg in die smarte Diktatur. Wir haben vorhin schon gesprochen. Jetzt gerade ging es um die technischen Details, also die Algorithmen, die alles so wunderbar vorherberechnen, scheinbar. Herr Welzer, Sie sehen aber weniger, glaube ich, in diesen Algorithmen die Gefahr, sondern vielmehr in denen, die das vorantreiben, in den Akteuren dieser neuen IT-Welt, also den Facebook-Chefs, den Google-Chefs, den Apple-Chefs dieser Welt.
Nein, sowohl als auch. Das Interessante ist ja, dass es eine neue Technologie gibt seit ein paar Jahrzehnten und eine immer weitere Perfektionierung dieser Technologie. Und in dieser Entwicklung ist ja Macht entstanden. Ja? Also es hat sich ja niemand zu Beginn des Internets überlegt, aha, wie können wir am besten Menschen ausforschen, sondern da ergibt sich eins aus dem anderen. Und diese Macht, die gewissermaßen entstanden ist durch diese neuen Technologien und neuen Geschäftsmodelle, die sind natürlich faszinierend. Ja, ich möchte überhaupt keine Dämonisierungstheorie oder da sitzen jetzt böse Verschwörer am Werk, aber wenn das mal da ist, dann ist es natürlich ein Geschäftsmodell zu sagen, das müssen wir jetzt weiter ausbauen. Deshalb die große Neigung dazu, alle Informationen zu verwenden, um dann, wie wir eben gehört haben, genau diese Personalisierung vorzunehmen, alles über jemanden zu wissen, damit man ihm wieder alles andrehen kann. Das ist ja das grundlegende Prinzip. Ist ja eigentlich total simpel. Ja?
Das muss man ja alles nicht mögen, was dann zum Beispiel Facebook alles über uns weiß. Aber worin besteht die Macht?
Ja, die Macht besteht darin, dass ich eben erstens die Menschen vereinzele, indem ich ihnen genau das Angebot gebe, von dem der Algorithmus weiß, dass es das ist, und das betrifft ja nicht nur Musikgeschmack, das betrifft ja politische Informationen, das betrifft Informationen über andere Menschen und so weiter und so weiter. Es war ja eben in dem Beitrag auch von der Filterblase die Rede. Damit ist ja gemeint, ich kriege nur noch das, von dem der Algorithmus weiß, das ist das, was Welzer irgendwie hören will, und nur damit werde ich gefüttert. Das muss man mal umgekehrt sehen, was das für eine Bedeutung hat, weil in so einer Welt machen wir keine Erfahrung mehr aus Versehen oder aus Zufall. Wir lernen auch nichts mehr kennen, wir hören auch keine Musik mehr, die wir nicht schon kennen und sowas. Und das ist natürlich erstens eine Verarmung, aber zweitens natürlich auch eine Steuerungsmöglichkeit. Wenn ich da politische Informationen auf diese Weise gezielt vergebe, kann ich natürlich unglaublich manipulieren.
Es gab diese Woche die Meldung, dass bei Facebook intern diskutiert wurde, ob man nicht versuchen solle, die Präsidentschaft Trump zu verhindern.
Ja, eben genau. Und da würde man jetzt sagen, ach ja, super, Trump wollen wir ja alle nicht haben. Aber der Mechanismus selber ist natürlich ein höchst gefährlicher. Und ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist, er ist ein undemokratischer Mechanismus, weil so funktioniert Demokratie nicht.
Nun schreiben Sie aber trotzdem ein komplettes Kapitel über diese Akteure, über diese Chefs, die Sie offenbar persönlich sehr unsympathisch finden und denen Sie aber auch dann schon sehr viel Schlechtes zutrauen, sehr viel Demokratiefeindlichkeit. Was denn?
Ja, aber das ist ja auch alles nachzulesen. Das Interessante ist ja, dass viele dieser Leute, wie Erik Schmidt oder Peter Thiel und so weiter, dass die ja Bücher schreiben. Die haben ja einen Drang offensichtlich, ihre Theorien und ihre Weltanschauung darzulegen. Und wenn man das liest, da sieht man schon, dass der Politikbegriff, um es mal milde zu formulieren, den diese Leute haben, ein ganz anderer ist, als den wir als Bewohner einer Demokratie haben. Hier geht es nämlich eigentlich darum, dass Politik weitestgehend abgeschafft gehört oder unwichtig wird. Und das ist im Grunde genommen eine Art professionalisierte Kaste des Lieferns von Politikangeboten sein soll. Der Begriff dafür ist Libertarismus. Also das ist ja eine Ideologie, die sozusagen Politik so weitestgehend rausdrängen will, wie es nur irgendwie geht und sozusagen alles das, was läuft, irgendwie dem Markt und den Algorithmen zu überlassen.
Bis hin zu dem Gedanken, eigene Staaten für diese Firmen irgendwie auf hoher See zu gründen.
Extraterritoriale Staaten. Also die Geschäfte macht man gewissermaßen in der normalen Welt und selber baut man solche Inselstaaten, wo man dann auch, was weiß ich, unglaublich ökologisch lebt oder sowas, ja, dieses ganze Zeugs, aber sich gewissermaßen nicht um das Gemeinwohl mehr zu kümmern hat. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, weil wir verlieren auf diese Weise die zentrale zivilisatorische Errungenschaft, nämlich Teilhabe an den allgemeinen Angelegenheiten und am Gemeinwohl. Und das Interessante ist, wenn man diese Bücher liest, mit welcher Klarheit das formuliert wird, dass man diese Dinge nun wirklich überhaupt nicht haben will und dann mit den ganzen Wunderwerken auch da dann irgendwas hinkriegt, dass Politiker total transparent sind, dass jeder über jeden Bescheid weiß, jeder sich über jeden beschweren kann. Also eine Gruselwelt aus meiner Sicht. Und was mich irritiert hat, ist, wie offen das alles geschrieben wird, wie toll das in renommierten deutschen Verlagen übersetzt und publiziert wird. Und man denkt, das kann doch bitte nicht wahr sein.
Sie schreiben da eine ziemlich düstere Diagnose. Letztlich ist es aber trotzdem ein optimistisches Buch. Woher nehmen Sie Ihre Hoffnung?
Naja, das ist praktisch wieder genau dasselbe. Wir sind ja noch eine freiheitliche Gesellschaft und wir haben dieses in der Geschichte auch ganz einzigartige Privileg, tatsächlich Dinge tun zu können, die wir für richtig halten. Das heißt, wir können Sachen auch verändern, wir können aber auch Sachen verhindern. Und ich habe dieses Buch ja eigentlich geschrieben, jetzt mal sozusagen, weil ich glaube, dass es hier eine Gefährdung der Grundverhältnisse unserer Existenz gibt, die noch gar nicht zureichend erkannt ist. Aber Demokratie muss erkämpft werden, Freiheit muss erkämpft werden, permanent, dass nie was gegeben ist. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo man tatsächlich dafür kämpfen muss.
Harald Welzer empfiehlt übrigens Ihnen als Leser am Ende, Ihr Smartphone wegzuschmeißen. Und Harald Welzer ist Direktor der Stiftung Futur 2. Er beschreibt also, was gewesen sein wird, auch in diesem neuesten Buch, Die smarte Diktatur, der Angriff auf unsere Freiheit. Es liegt ab Mittwoch in den Buchhandlungen, das ist der 27. April. Und die gut 300 Seiten sind bei im Fischer Verlag erschienen, kosten 19,99 €. Herr Welzer, haben Sie vielen Dank für Ihren Besuch in der Lesart.
Ja, ich danke.